HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit dem Investigativkabarettisten HG Butzko. Gastgeber ist Arne Kapitzer. Butzko ist lustig, nimmt es aber auch sehr genau bei seinen Bühnenprogrammen. Mit Zitaten aus Merkel-Biografien, mit der Funktionsweise von Wertlospapieren oder mit Details aus dem Berufsleben des Ex-Finanzstaatssekretärs Asmussen. Das bringt der Mann mit der Kurzhaarfrisur und der Baseballkappe dann auf die Bühne. Zur Freude des Publikums, auch in Radio und Fernsehen, und auch zur Freude und Bewunderung von Kritikern und Juroren, denn unter anderem hat HG Butzko den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Wann und wie ist der kleine oder mittelgroße Hans-Günther Butzko denn auf die Idee gekommen, dass er auf die Bühne muss?
Ich bin in Gelsenkirchen in die Schule gegangen, ins Gymnasium, und die Deutschlehrerin fragte eines Tages, wir brauchen für unser Schultheaterprojekt noch Statisten. Und ich war weit davon entfernt, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, aber mein Sitznachbar, der sagte, komm, da gibt's Mädels. Und das war die Motivation. Vielleicht einfach, ne, so, wenn die Hormone so langsam sich fürs andere Geschlecht interessieren, vielleicht lernt man ja Mädels da kennen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich melde mich an und werde Statist. Bin dann in die erste Probe reingelaufen mit dem Satz, ich habe gehört, Sie suchen noch Talente. Und dann ist tatsächlich eine kleine Sprechrolle für mich dabei rausgekommen. Und die muss ich wohl zur Überraschung einiger so gut ausgefüllt haben, dass ich in der nächsten Theaterproduktion eine größere Rolle, dann noch eine größere. Und da war der Wunsch klar, ich will Schauspieler werden.
Weil es mit den Mädels so gut geklappt hat?
Das hat nicht so gut geklappt. Aber das mit dem Theaterspiel hat gut geklappt.
Was waren das für Stücke?
Das erste war Die chinesische Mauer von Max Frisch. Und der Punkt war der Mann von dieser Deutschlehrerin ist ein alter Theaterhase. Und es gab eine Situation, da sollten wir eben improvisieren. Da sollten wir bei der Probe so tun, als hätten wir Maschinengewehre in der Hand. Also wir sollten pantomimisch Maschinengewehre in der Hand halten. Und ich war der Einzige, der sich dann einfach vorstellte, ein Maschinengewehr in der Hand zu halten. Bei den anderen sah das einfach nicht überzeugend aus. Bei mir war da schon da irgendwas sichtbar. In dem Moment hat dieser Mann von der Deutschlehrerin gesagt, okay, der Mann hat Talent, das beobachten wir mal weiter.
Und haben Sie dann eine richtige Schauspielausbildung gemacht, Studium oder sich coachen lassen?
Ich wollte Schauspielschulen besuchen, bin bei diversen Aufnahmeprüfungen durchgefallen. Und dann habe ich angefangen, in einer freien Gruppe nebenbei schon mal dann semi-professionell Theater zu spielen. Habe weiterhin versucht, an Schauspielschule aber unterzukommen, was weiterhin nicht klappte. Habe dann nebenbei an der Schauspielschule Bochum privat Unterricht genommen, bei Dozenten der Schauspielschule. Und eines Tages hörte ich, es ist eine Anfängervakanz an einem kleinen Theater im Nordostoberfranken, in Hof frei. Habe mich da einfach mal beworben und die Stelle bekommen. Also Shakespeare bis Bert Brecht war alles dabei, natürlich auch Boulevard, Schwenke, alles, Weihnachtsstücke, Kinder, Märchen, wo man dann zwischen November und Dezember innerhalb von 40 Tagen 80 Vorstellungen hat. Das war alles dabei.
Sie haben sich gewünscht von Status Quo, whatever you want, und das sollte möglichst weit vorne in dieser Sendung stehen. Warum dieses Stück?
Ja, Status Quo war das erste Konzert, das ich besucht habe. Da war ich 12 Jahre alt und der Musikgeschmack eines vorpubertären Jünglings ist dann natürlich noch nicht so diffizil. Und viele Jahre später, zur Eröffnung des neuen Fußballstadions in Gelsenkirchen-Schalke, der Schalke Arena, war die Einlassmusik genau das Lied, das wir jetzt hören.
Whatever you want von Status Quo, ein Musikwunsch ist das von HG Butzko, der zu Gast hier im H2 Doppelkopf mit Arne Kapitzer als Gastgeber ist. Investigativkabarettist, eine andere Sache ist Hirnschrittmacher. Das ist auch etwas, was Ihnen mal ein Kritiker drangeklebt hat. Was ist es, was Sie in dem Programm zeigen möchten?
Um die Frage zu beantworten, würde ich sogar jetzt nochmal zurückgehen, warum ich vom Theater weg zum Kabarett hin bin. Weil genau das ist der entscheidende Faktor. Also es macht ja Spaß, als Schauspieler auf einer Theaterbühne zu stehen und zu spielen, ein Publikum zu begeistern, was auszulösen. Letztendlich aber war es für mich ein so unkreativer Ort. Ich meine, deutsche Stadttheater sind ja Ämter, sind ja Behörden. Und für mich war irgendwann klar, dass ich eben nicht mehr mir von Leuten sagen lassen will, wann ich von links nach rechts zu gehen habe. Und auch als Regisseur, ich habe ja zeitweilig auch als Regisseur gearbeitet, hatte ich keinen Bock mehr, anderen zu sagen, wann sie von links nach rechts gehen sollen. Sondern ich habe einen ganz anderen kreativen Raum gesucht. Und dann habe ich mich daran erinnert, als ich in der Pubertät war, als ich so 14, 15, 16 Jahre war, da habe ich mich angefangen, für das Kabarett zu begeistern. Diese Begeisterung aber eben erstmal eine lange Zeit weggepackt gehabt, so 8 bis 10 Jahre war sie voll verschwunden. Als ich aufhören wollte am Theater, war plötzlich diese alte Begeisterung fürs Kabarett wieder hochgekommen. Und da gab es eine kleine Bühne in Würzburg, wo ich zuletzt am Stadttheater war. Da gab es eine kleine Privatbühne, die eben auch Kleinkunst und Kabarett anbot, das Theater am Neunerplatz. Da habe ich mal gefragt, kann ich bei euch mal was ausprobieren, eine alte Liebe, eine alte Leidenschaft. Und da ist mein erstes Kabarettprogramm aufgeführt worden. Und jetzt zurück zur Frage. Es ist diese unglaubliche Lust, wirklich selbst entscheiden zu können, welcher Text geschrieben wird, über welches Thema. Ich kann am Abend auf der Bühne entscheiden, kürze ich was ab oder hänge ich noch was dran. Ich bin so dermaßen frei in allen künstlerischen Entscheidungen, dramaturgisch, inszenierungstechnisch und darstellerisch. Das ist durch nichts zu bezahlen.
Wie unterstützen Ihre Erfahrungen also aus dem klassischen Theater Ihre Bühnendarstellung?
Ich verzichte weitgehend darauf, verschiedene Rollen zu spielen. Also ich könnte das, aber es langweilt mich. Ich habe eine Bühnenfigur, das ist der Chris Limotten, der ein bisschen sehr schräg und anarchistisch daherkommt. Das ist aber mehr eine dramaturgische Situation. Einfach da, wo andere Kabarettisten mal ein Lied singen oder Musik einspielen lassen, da lasse ich eben mal kurz den Chris Limotten auftreten. Nein, die Theatererfahrung hat fürs Kabarett vor allem folgenden Nutzen gehabt, nämlich mit Sprache umzugehen, mit Rhythmus, mit Duktus, mit Versmaß, mit Klang, mit Technik, mit Gestaltung, mit Sprache, also alles, was mit Sprache zu tun hat, einen Text so zuzubereiten und zwar auch so zu feilen, präzise, buchstabengenau auch Inhalte zu formulieren, mit Sprache zu spielen, das hat mir die Stadttheatererfahrung auf jeden Fall weitergebracht.
Um mal einen Aphorismus zu nennen, Altern ist das, was passiert, während man sich jung fühlt.
Ja. Ja, das ist einer. Ja. Oder Ordnung ist das halbe Leben, heißt es, dann sag ich, und Chaos ist also die andere Hälfte.
Ja. Und wie arbeiten Sie? Also was ist kreative Atmosphäre, um einen Text zu schreiben für Sie?
Wenn ein Programm Premiere hatte, beginne ich sofort fürs nächste zu sammeln. Also sobald ein Programm raus ist, ich mache so alle 2 Jahre ein neues Programm, sobald ein Programm fertig ist, beginne ich bereits zu sammeln. Sei es nur Zitate, Gedankengänge oder Themen. Und das ist ein Prozess, den ich 2 Jahre lang mache. Und je näher der neue Premierentermin rückt, umso mehr verdichtet sich. Irgendwann wollen Veranstalter schon mal Plakate und Infos haben. Da muss man sich entscheiden über den Titel. Dann verdichtet sich es noch mehr. Und so die letzten 3 Monate vor einem Premierentermin wird dann richtig gearbeitet. Das heißt, all den Materialien was zusammengeschrieben. Das sind dann meistens so 50, 60 DIN A4 Seiten. Und dann wird das gefeilt, geputzt. Und die Atmosphäre, in der das am besten geschieht, ist bei mir tatsächlich der Zug. Ich sitze in einem Großraumwagen der Deutschen Bahn, fahre von A nach B und schreibe währenddessen alles, was ich jemals an Stücken, Programmen, Essays, Glossen, Kommentaren oder Büchern jemals veröffentlicht habe, das entsteht bei mir in den Großraumwegen der Deutschen Bahn.
Also nicht in einem Zug, aber in mehreren Zügen.
Ich schreibe in mehreren Zügen.
Mit Ohrstöpseln
nein,
drin?
Nein, nee. Dann wäre ich abgelenkt.
Also denn es gibt ja Wagen, da ist das Telefonieren erlaubt. Inzwischen ist man in einem rollenden Großraumbüro.
Das ist ganz komisch. Wenn ich also Musik hören würde, würde die Musik mich ablenken. Würde die Musik mich so beeinflussen, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Das Stimmengewirr und das, was um mich rum in einem Großraumwagen sonst noch passiert, kann ich komischerweise als Hintergrundrauschen dann irgendwie rausfiltern. Und das ist aber genau der kreative Teppich. Der akustische Teppich, auf dem ich dann wirklich Gedanken und Ideen und Pointen und Gags und Aphorismen bis hin zu ganz großen Bögen entwickeln kann.
Da möchte ich gleich drauf kommen, weil Ihre verschiedenen Programme unterschiedliche Themen bearbeiten, zum Beispiel Überwachungsstaat, Finanzkrise und so etwas. Da möchte ich dann mal in die Details gehen, aber zunächst mal Ihren nächsten Musikwunsch spielen. Das ist von Konstantin Wecker, Ich singe, weil ich ein Lied habe. Ja. Was hat das das in ihrem Leben bedeutet?
Ja, das ist komisch. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Kabarett und immer wieder ab und zu treffe ich mal den einen oder anderen Kollegen. Dann tauscht man sich so aus und dann hört man so Sachen wie, ja, ich spiele nicht mehr in Sälen unter 500 Zuschauern. Oder ein anderer sagt mir, ja, das letzte Programm war inhaltlich, hat sich sehr schlecht verkauft. Oder es gibt auch Kollegen, die machen sich Gedanken über den Titel ihres Programms, dass es möglichst eben auch so kompatibel ist, dass es auch für Firmenveranstaltungen gebucht werden kann. Das sind alles Gedanken, ist mir dann aufgefallen, die interessieren mich gar nicht. Also mir ist völlig wurscht, wie erfolgreich ein Titel oder auch ein Inhalt meines Programmes ankommt. Ich berechne meine Programme nicht, sondern ich bringe das auf die Bühne, was ich selber gerne hören möchte. Und wenn das dann funktioniert, gut und schön, wenn nicht, habe ich im Pech gehabt. Und das ist genau die Einstellung. Ein Künstler sollte niemals darauf schielen, was gefällt, sondern das, was er von innen nach außen mitteilen will. Und das hat Konstantin Wecker in diesem Lied, glaube ich, wunderbar auf den Punkt gebracht.
Er war Sänger, wie andere Bäcker oder Handelsvertreter sind. Er verkaufte sehr gut, denn er hielt sich an die Sonne, den Mond und den Wind. Seine Welt war so herrlich gerade, seine Hemden so weiß und so rein. Und er sang sich ganz ohne zu zögern in die Seele des Volkes hinein. Doch ganz plötzlich befiel ihn das Singen, wie einen ein Fieber befällt.
Konstantin Wecker mit Ich singe, weil ich ein Lied hab, das hat sich Hage Butzko gewünscht, der Investigativkabarettist, der heute hier zu Gast im HR2 Doppelkopf ist mit Arne Kapitzer als Gastgeber. Herr Butzko, Sie können, glaube ich, singen, aber Sie tun es jedenfalls auf der Bühne nicht.
Ne? Ich kann nicht singen. Das ist zum Beispiel eine von den Fähigkeiten, die ich tatsächlich nicht besitze.
Aber musikalische Textgestaltung haben Sie, also
Rhythmus? Rhythmusgefühl, auch melodiöses Gefühl. Also ich kann auch modulieren, ich kann auch einen Text so zubereiten, dass er zwischen Höhen und Tiefen und Pausen und Timings und so, das alles ja. Aber sobald es wirklich darum geht zu singen, da wird die Milch sauer.
Ich möchte auch gerne wissen, wie Sie dramaturgisch ein Bühnenprogramm bauen. Zum Beispiel Supervision. Das kann man psychologisch verstehen, kann man aber auch als Überwachungsstaat sehen. Also es hat die verschiedensten Aspekte. Dann menschliche Intelligenz. Also da geht es um sehr Unterschiedliches, um Sozialdarwinismus oder auch um Hirnforschung und so weiter und so fort. Wie bauen Sie ein Programm thematisch, damit es rund wird den Abend über, abwechslungsreich, pointenreich?
Es gibt immer in diesen 2 Jahren, in denen ich schon mal sammle, irgendwann den Moment, wo ich merke, und das ist der Punkt. Das interessiert mich, das packt mich jetzt, das reizt mich. Und ich kann aber nicht sagen, an welchem Zeitpunkt es passiert. Bis jetzt, toi, 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 glücklicherweise immer an irgendeinem Punkt, dass mich unter all den Gedankengängen auf einmal irgendwas kristallisiert sich daraus, ein Pfad, wo ich sage, und den spinne ich jetzt weiter. Und das ist tatsächlich dann so, dass es meistens Dinge sind, von denen ich selber vorher immer nur ganz vage was wusste. Und dann beginne ich mich selber schlau zu machen. Also zum Beispiel eben das erste Mal, wo ich diese Technik angewandt habe, anwenden musste, war eben für das Programm Verjubelt. Das war das erste Programm, das ich mit der Finanzkrise auseinandersetzte. Das war nämlich genau der Moment, als Angela Merkel mit Per Steinbrück im Fernsehen standen und sagten, die Ersparnisse der Deutschen sind sicher. Also wörtlich sagte sie, die Einlagen der Deutschen sind sicher. Und der erste Reflex ist natürlich, einen Witz über Einlagen zu machen. Das haben auch viele Kolleginnen und Kollegen der Kabarettbranche gemacht, Comedians noch mehr. Da gibt es ja durchaus Assoziationen. Und mein Problem war, dass ich da jetzt vorm Fernseher saß und dachte, wie? Wieso sagt die das? Ich denke, die sind sicher. Wieso muss die das betonen? Und in dem Moment hat mich was gepackt. Ich wollte wissen, was da eigentlich los ist, dass eine Kanzlerin mir sagen muss, dass das Geld, dass mein Geld, das ich zur Sparkasse bringe, sicher ist. Dann habe ich recherchiert und herausgefunden, ist es gar nicht. Wenn man einem Geldinstitut Geld gibt, gibt man es eben nicht zur sicheren Verwahrung, sondern man gewährt dem Institut dadurch einen Kredit. Deswegen kriegt man dafür Zinsen. Und Kredite aber können platzen in beide Richtungen. Also auch das Geld, das ich einem Kreditinstitut, einem Geldinstitut gebe, kann verschwinden. Und zwar, ohne dass ich in Anspruch habe, das zurückzubekommen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und immer tiefer und immer weiter. Und dann entstand eine Trilogie. Also das erste war eben Verjubelt, dann kam Herrschaftszeiten, dann Supervision, eine Trilogie zum Thema Wirtschaft, Finanzen, Kapitalismus, Geldsystem, das ganze Spektrum in 3 Programmen abgearbeitet. Zwei Bücher sind dazu entstanden, ja. Geld oder Leben und Verarschen kann ich mir alleine. Das ist so das, was mich jetzt gefesselt hatte. Und jetzt haben wir eine neue Situation. Plötzlich kommen viele Flüchtlinge ins Land. Plötzlich ist eine Bevölkerung, eine Nation, die sich jahrzehntelang von Angela Merkel hat einlullen lassen, plötzlich in Wallung geraten. Wie ich finde, in eine sehr unerfreuliche Wallung, nämlich mit Fremdenfeindlichkeit und rassistischen Ressentiments. Und da ist etwas entstanden, wo ich dachte, okay, ein neues Thema fesselt mich und packt mich. Und da ist das Programm Menschliche Intelligenz entstanden. Und wie Sie vorhin schon sagten, ich habe tatsächlich in jedem Programmtitel mehrere Ebenen drin. Also verjubelt klingt positiv, klingt aber auch nach Pleite gehen. Herrschaftszeiten ist ein Begriff aus dem Bayerischen, ein Schimpfwort, kann aber auch bedeuten, die Zeit, in der wir beherrscht werden. Supervision wird auseinandergeschrieben. Also auch welche Vision hat eigentlich eine Politik für uns? Und menschliche Intelligenz, mein neues Programm, das ist eben die Frage eben menschlich im Sinne von Humanismus. Wie kann eigentlich Intelligenz humanistisch eingesetzt werden? Oder eben auch die Doppeldeutigkeit, ist menschliche Intelligenz nicht automatisch immer auch Blödheit?
Wie ist das in Begegnung mit Ihrem Publikum? Also Sie regen sich ja manchmal auch stellvertretend fürs Publikum auf. Manchmal sind es auch Leute, die eben in ein Kabarettprogramm kommen, die ihre Meinung bestätigt sehen wollen. Wie konfrontieren Sie Ihr Publikum mit den Dingen, mit denen Sie selbst zu tun haben, als Konsumenten und so weiter?
Naja, also ich habe gesagt, in jedem meiner Programme mache ich mich selber schlau. Und diesen Prozess nehme ich mit auf die Bühne. Das heißt, ich stelle mich nicht wie ein Oberlehrer hin und sage euch jetzt das, was ihr noch bislang gar nicht wusstet und was ihr jetzt endlich mal kapieren müsst, sondern meine Haltung ist die, ich wusste bis gestern selber auch nicht, aber habt ihr schon mal gehört, was ich rausgefunden habe? Das ist schon mal eine ganz andere Herangehensweise, es ist mehr auf Augenhöhe. Und dann rede ich nicht von ihr müsst, sondern wir müssen oder sogar ich müsste. Also ich nehme mich da gar nicht aus. Und dann ist im Laufe der Zeit, ich mache ja jetzt seit 20 Jahren Kabarett, schon dabei herausgekommen, dass mein Publikum sehr gemischt ist. Also zum Beispiel habe ich von einem Veranstalter mal erfahren, dass man anhand des Künstlers vorher die Menge an Bier oder an Wein bestellt. Je nachdem, wer kommt, muss man mehr Bier oder mehr Wein bestellen. Bei mir ist es genau ausgewogen. Also bei mir sind sowohl Biertrinker als auch Weintrinker. Dann ist bei mir auch die Mischung zwischen alt und jung. Also es gibt durchaus Kabarettistinnen und Kabarettisten, da ist die Publikumsstruktur eindeutig. Entweder Ü, 49 oder U. Bei mir ist es auch ausgewogen. Das heißt also, ich habe eine breite Masse, ein breites Spektrum an Zuschauern da. Und eben auch in meinem Publikum, denke ich mal, durch die Beschäftigung mit Finanzen und Kapitalismus, aber eben auch dadurch, dass ich eurokritisch bin, auch da natürlich von Linkspartei bis AfD-Sympathisanten, alles in meinem Zuschauerraum drin. Ich glaube es aber trotzdem immer wieder zu schaffen, die Leute damit zu konfrontieren, dass man lieber logisch statt ideologisch denken sollte.
Wie recherchieren Sie? Wo informieren Sie sich und wie überprüfen Sie sich, ob Sie selber Vorurteile haben oder nur was Eingefahrenes bestätigen? Was ist da die Technik?
Okay, herangehensweise erstmal Tageszeitung, von Taz über Süddeutsche bis zur lokalen Presse, dann Wochenzeitung, Spiegel, Zeit, Stern, was es so gibt. Erstmal Mainstream-Medien, ganz klar. Dann Fachliteratur. Also wenn es wirklich ganz Eingemachte geht, sollte man sich mal gute Bücher, durchaus auch mehrere, von kompetenten Autoren aussuchen. Und selbstverständlich im Internet unter Bloggern gerne mal recherchieren. Oder was ich auch gerne mache, ist in Kommentarspalten, Diskussionen. Also wenn irgendein Spiegel online oder Süddeutsche, nur Süddeutsche hat es ja abgeschaltet, also wenn irgendeine Diskussion, eine politische Diskussion entsteht, da kann man manchmal Perlen an Informationen oder eben an Beiträgen, an Argumenten finden. Dann kommt der entscheidende Moment, gerade im Internet herauszufinden, so, und wo ist jetzt diese alternative Information, diese tiefergehende Information, diese Background-Information, aber immer noch seriös? Und da gibt es eine ganz einfache Methode. Gibt es dazu wissenschaftliche Belege? Sind die überzeugend? Oder ist es alles ein theoretisierendes, ins verschwörungstheoretisch abdriftende? Und jetzt wird's wieder heikel. Natürlich gibt's Verschwörungen. Also wenn zum Beispiel in Frankfurt 4 Steuerfahnder kaltgestellt werden, weil sie unbequeme Entscheidungen treffen, weil sie tatsächlich investigativ gegen Steuerhinterzieher der Bankenmetropole Frankfurt vorgehen und die werden dann aus höchsten Regierungskreisen kaltgestellt, dann ist das eine Verschwörung gewesen. Das heißt, es gibt Verschwörungen. Aber genau der Moment, wo dann nur spekulativ gearbeitet wird, mit Behauptungen und mit suggestiven Fragen, ohne dass das irgendwo einen Beleg hat, da befinden wir uns im Bereich der Verschwörungstheorie. Und die Verschwörungstheorie ist ganz klar die Abgrenzungskante, an der sich der Kabarettist nicht weiter zu bewegen hat. Weil ab da wird's gerne mal idiotisch, bis hin zu, wie ich finde, gefährlich antisemitisch.
Wir haben in dem Zuge von Pegida und AfD den Vorwurf, die Mainstream-Medien sind Lügenpresse. Kann der politische Kabarettist da in eine Lücke stoßen und mit einer anderen Art von Glaubwürdigkeit auftreten? Spüren Sie das?
Also zunächst mal, wenn ich nur mal zusammenzähle, wie oft über mich in der deutschen Presse Mist verbreitet wurde, sei es einfach Halbwahrheiten aus dem Zusammenhang gerissen bis hin zu schlicht erfundenen Geschichten. Also Sachen, die über mich lesen durfte, die einfach Sachen, die ich nie gesagt habe, die auch nicht gegenrecherchiert wurden. Also meine Frage, haben Sie das gesagt? Also wenn ich nur das zum Maßstab nehme, was allein schon über mich für Mist in den Zeitungen zu lesen war, bis hin zu Lügen. Das dann vergleiche mit dem, was all meine Kolleginnen und Kollegen erzählen, was sie für ähnliche bis gleiche Erfahrungen machen, dann ist das schon nicht von der Hand zu weisen, dass der deutsche Journalismus sich in einer großen Krise befindet. Trotzdem würde ich das Ganze nicht als systematisch bezeichnen. Also ich wehre mich dagegen zu behaupten, da ist jetzt auch einer, der das alles lenkt. Das ist von oben so gesteuert und gewollt. Sondern es ist einfach vielleicht ein Niveauverlust. Und natürlich auch geschuldet der Tatsache, dass eben gespart werden muss. Und eben nicht mehr die Top-Ausgebildeten viel Zeit bekommen, sondern die Praktikanten mal schnell machen müssen. Der Kabarettist ist jetzt derjenige, und das ist so eine neue Tendenz, die seit einigen Jahren, seit 5, 6, 7 Jahren zu beobachten ist. Also es gibt wohl einige, die, ohne sich abgesprochen zu haben, angefangen haben. Und ich glaube, der Auslöser war die Finanzkrise, wo uns allen vorgeführt wurde, dass die Personen, die wir wählen, die Macht doch gar nicht haben, sondern die Macht haben die Entscheider im Finanzsektor, sowohl bei den Banken als auch in den großen Konzernunternehmen. Und da bekommen wir es dann also mit Mechanismen zu tun und die bekommt man in der Tagespresse nicht so schnell mal einfach analysiert. Und da haben einige Kabarettistinnen und Kabarettisten inklusive mir angefangen zu recherchieren und sich schlau zu machen.
Und Sie nennen auch Namen von Lobbyisten zum Beispiel.
Genau, in meinem Buch Verarschen kann ich mir alleine habe ich einen ganz langen Text über das Freihandelsabkommen, über TTIP, CETA. Und da nenne ich Namen, genau. Also wenn man zum Beispiel dann wirklich anfängt zu recherchieren, wer sitzt denn da eigentlich hinter diesen verschlossenen Türen, in diesen intransparenten Vorgesprächen? Das ist schwierig herauszufinden, aber es gibt diese Person, es gibt Menschen aus Fleisch und Blut, die sich vom Souverän, sprich vom Bürger, abschotten, die Türen zumachen und dann da irgendwelche Vorverhandlungen, über die wir nichts erfahren dürfen. Das sind Personen, die existieren. Ich habe ein paar Namen herausgefunden, genau, die habe ich erwähnt.
Werden wir von 147 Leuten beherrscht auf der Welt, ist das, was die ETH Zürich mal vor circa 10 Jahren herausbekommen hat, ist das aus Ihrer Sicht zutreffend oder ist das schon am Rande der Verschwörungstheorie, wenn man sagt, die Konzernlenker machen alles und Politiker sind Marionetten davon?
Also genau das ist so ein Punkt, von dem wir gerade sprachen. Der Kabarettist hat die Schwelle zur Verschwörungstheorie, finde ich, nicht zu überschreiten. Es gibt eine Studie einer seriösen Universität, nämlich in Zürich. Die haben herausgefunden, wie viele Unternehmen insgesamt auf der Welt existieren. Ein paar Millionen. Dann haben sie herausgefunden, wie die untereinander miteinander verknüpft sind. Und dann kamen sie auf eine Zahl von 8000, die global alles im Griff haben. Dann haben sie herausgefunden, wie diese 8000 untereinander verknüpft sind. Dann haben sie herausgefunden, 147 Unternehmen auf der Welt sind so mit allen anderen verknüpft, dass die Entscheidungen dieser 147 Unternehmen alle anderen Entscheidungen hier mit maßgeblich beeinflussen. Das ist keine Theorie. Das ist ein Faktum. Die sitzen durch Verzweigung in Aufsichtsräten, in Vorstandsposten, in Kreditunternehmen. Das ist also alles eine schöne Mischpoke, die sich gegenseitig untereinander immer wieder zuschustert. Und das Entscheidende ist, das ist ja auch wissenschaftlich dann von der Studie herausgefunden worden, dass diese 147 Unternehmen dadurch mehr Macht haben als 95% aller Staaten, allein durch das Geld im Background. Wenn ein Konsortium, sage ich mal, ein Kartell, das sind die falschen Begriffe. Also wenn eine Clique von 147 Unternehmen mehr Finanzmittel im Background hat als ein Staat, wie zum Beispiel Sierra Leone, und dann soll in diesem Land ein Fabrikgebäude gebaut werden. Ja, wer entscheidet denn jetzt darüber, wie viel Hygienestandards, wie viel Sicherheitsstandards da eingehalten werden müssen? Wie viel Menschenrechte und wie gerecht die Löhne denn da sein müssen? Das entscheiden doch die, die am längeren Hebel sitzen, das sind die mit dem Geld im Background.
Was kann man dagegen machen?
Kopf stehen und lachen. Ich weiß es nicht, natürlich nicht. Also der Job des Kabarettisten ist nicht, Lösungen anzubieten. Dafür sind Politiker da. Der Job des Kabarettisten ist, die Lösungen und die Lösungsvorschläge der Politiker abzuklopfen und zu kritisieren. Möglichst so, dass man sie in ihrer Absurdität der Lächerlichkeit preisgibt.
Sie schreiben in Ihrem Buch Verarschen kann ich mich alleine, dass Sie auch direkt mit manchen Politikern sprechen. Was sagen die über ihre eigenen Machtmöglichkeiten? Zum Beispiel ein Abgeordneter oder meinetwegen auch ein Kommunalpolitiker.
Das ist interessant. Wenn man durch Deutschland tourt und in kleineren Orten dann auftritt, man hört in fast jeder kleineren Stadt, in jeder Kommune dasselbe. Nämlich über die Mechanismen, die sich in einem kleinen Stadtrat allein schon abzeichnen. Was da an Kungeleien und an Machtspielchen und an Winkelzügen stattfinden muss, bis da irgendeine blöde Popelentscheidung endlich mal gefällt werden kann, das ist schon wirklich hanebüchen. Also wo der gesunde Menschenverstand, wo die menschliche Intelligenz einfach wirklich in die Parteidisziplin gepackt wird und es einfach nur noch so durchgerührt und genudelt wird, bis nach zähen, monatelangen Verhandlungen eine Lösung herauskommt, mit der niemand mehr zufrieden ist. Das findet überall statt. Dann so Geschichten wie Etats, Budgets, die müssen am Ende von 12 Monaten komplett ausgebraucht sein und selbst für den größten Schwachsinn ausgegeben werden. Also Sparen ist ganz schädlich, weil der Kämmerer dann für die nächste Periode sagt, ja, wenn du das Geld doch gar nicht gebraucht hast, kriegst du nächstes Mal von vornherein weniger. Also manches, was wir an Geld verschwenden, sinnlos, ist einfach nur dem geschuldet, weil sonst an falscher Stelle gespart werden würde. Und. Der Absurdität sind keine Grenzen gesetzt und zwar überall dasselbe Spiel.
Aber that's democracy. Also das heißt, wir haben nun mal so eine parlamentarische Parteiendemokratie, wo der Einzelwille ein paar Mal gefiltert wird, bis er sich umsetzt. Und natürlich könnte der Politiker sagen, ihr macht es euch ja leicht. Ihr sucht euch einfach raus, was man Tolles machen könnte. Und dann sagt ihr, was für bescheidene Dinge rauskommen. Natürlich. Und das ist ja billig. Und komm erst mal in diese heiße Küche.
Der Kabarettist,
und dann will ich
macht,
mal sehen.
Der Kabarettist macht keine Vorschläge. Der Kabarettist zieht nur durch den Kakao. Der Kabarettist kritisiert. Er sorgt auch dadurch durch Lachen für Aufklärung. Das ist richtig. Also natürlich vermeidet der Kabarettist die Macht. Also er beteiligt sich auch nicht, er macht sich auch nicht zum Spielball, er lässt sich auch nicht instrumentalisieren. Und vor allem, auch zurückgehend auf die Eingangsfrage, wenn der Kabarettist dann in Deutschland viel unterwegs ist und in kleinen Kommunen und Orten und Städten sich unterhält mit Politikern, noch eine Gemeinsamkeit. Je höher es in der Hierarchie, in der Parteihierarchie geht, umso mehr distanziert man sich von denen, was da oben für Entscheidungen gefällt werden. Also nicht nur in Stadträten und Landräten und in Kommunen ist eine Diskrepanz, wie ich es gerade beschrieben habe, vorhanden, sondern was man überall mitbekommt. Also klassisches Beispiel, ich habe noch so gut wie niemanden an der SPD-Basis getroffen, der begeistert über das spricht, was in der Bundes-SPD stattfindet. Und das ist etwas, was dann eben auch in anderen Parteien ähnlich, also was ich so an Feedbacks und an Reflexionen bekomme, vergleichbar.
Sie sind ja nun auch selber Unternehmer, ein Ein-Personen-Unternehmen, das das Produkt Bühnenprogramm anbietet und das auch wenig zwischengeschaltet hat. Also Sie hatten mal eine Agentur, haben aber keine mehr. Ja. Also das heißt, Sie machen Ihre Termine selber, Sie treten auf, Sie machen Ihre Reiseplanung, Ihre Abrechnung und so weiter. Ja. So, jetzt sind Sie in diesem vermaledeiten kapitalistischen System, wie Sie sagen, drin und sind ein Kleinunternehmer Ihrer selbst. So, Sie sind also Teil der Sache, die Sie auch kritisieren.
Beides. Also ich, teils, jein. Tatsächlich ist es so, zum Funktionieren meines Ein-Personen-Unternehmens beute ich niemandes Arbeitskraft eines Lohnabhängigen aus. Und das ist ja der entscheidende Faktor. Kapitalismus ist die Ausbeutung der Arbeitskraft von Lohnabhängigen durch die Inhaber der Produktionsmittel. Genau das mache ich nicht. Es gibt Schnittmengen, es gibt Berührungspunkte. Ich muss eine CD produzieren, ich muss Plakate produzieren. Dazu bin ich mit anderen Kleinstunternehmern in Kontakt. Und wie die das jetzt herstellen, da entzieht sich tatsächlich meine Einflusssphäre. Aber ich zahle dafür Preise, die ich wieder für angemessen und fair halte. Das Zweite ist natürlich, weiß ich nicht, die Leute, die Eintrittsgelder zahlen, wie die jetzt da rangekommen sind. Habe ich da vielleicht einen Unternehmer drin, der genau das macht, was ich als Kapitalismuskritiker nicht machen will? Also beutet der Angestellte aus? Das entzieht sich meiner Kontrolle.
Ja, das ganz ist der klar. Veranstalter, der beauftragt sie und sagt, komm, du machst ein Abendprogramm und ob die Servierkraft Mindestlohn kriegt,
genau, ganz genau. Wir sind alle im System. Der uralte Spruch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die glauben, dass Konsumentscheidungen den Kapitalismus überwinden können. Es gibt ja durchaus so eine Tendenz, gewisse Firmen zu meiden oder Produkte zu boykottieren. Ja,
oder nicht mehr ins Kabarett zu gehen, zum Beispiel. Konsumverweigerung. Egal, ne? Mache ich nicht mehr.
So, wunderbar, ich lache genau. Für mich alleine. Wunderbar, genau. Es gibt ja durchaus eben eine Szene, eine Tendenz, ein Movement von Leuten, ich weiß gar nicht, wie ich
das Lohas heißt. Oder so. Lohas. Ach, das sind oder, die, ja, die weniger konsumieren wollen.
Irgendwie sowas. Ne? Lass sein. LS. Ja. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil was ich eben auch herausgefunden habe, ist, da gab es mal diese NASA-Studie, das war auch eine wissenschaftliche Untersuchung, die herausgefunden haben, sobald ein alternatives Produkt wirklich etwas bewegt und verändert, auch im Bewusstsein der Konsumenten, kommt schon wieder die große Firma, das große System daher und entweder schluckt es, dieses Produkt, oder es bietet es selber an, aber günstiger. Und schon sind wir wieder im Mechanismus drin.
Zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Das sind die Ärzte. Schrei nach Liebe, Hage Butzko. Was bedeutet dieser Titel für Sie?
Ja, ich glaube, dass die Ärzte da, mal abgesehen davon, dass sie eine der wenigen deutschsprachigen Bands sind, die wie ich noch wissen, wie ein Reim funktioniert. Was man in letzter Zeit seit einigen Jahren aus deutschen Radios hört, ist ja immer, dass nur noch der Schlussvokal der gleiche sein muss. Und ansonsten wird da geschlammt und geschludert. Die Ärzte können noch reimen, dass es wirklich ein Sprachgenuss ist. Das ist das eine. Und das zweite, dieses Lied, Stummer Schrei nach Liebe, beinhaltet eine Zeile, nämlich deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Inzwischen kann man es auch erweitern. Und dein Sprengstoffgürtel natürlich auch. Der Brandsatz, mit dem du Asylbewerberhalbe anzündest auch. Und die Ärzte haben das hier wunderbar in einer, wie ich schon sagen würde, Weltformel auf den Punkt gebracht. Und gleichzeitig auch die Wut darüber, dass diese Idioten genau diese Selbstreflexion nicht aufbringen wollen mit dem wunderbaren Wort Arschloch.
Die Ärzte. Stummer Schrei nach Liebe. Ein Wunsch von Hage Butzko ist das. Hier im H2 Doppelkopf zu Gast mit Arne Kapitzer als Gastgeber. Der Text, er soll die Leute zum Lachen bringen. Er soll sie zum Nachdenken bringen. Ja. Wie bauen Sie das? Probieren Sie vorher mal aus? Oder wie entsteht das dann, die endgültige Form?
Zunächst mal ist es so, dass das rein Geschriebene funktionieren muss. Also der Autor muss etwas abliefern, das in sich funktioniert. Und zwar unabhängig von der Energie des Vortragenden. Also wer meine beiden Bücher gelesen hat, der weiß, das funktioniert, das hat eine Wirkung, ohne dass man jetzt meine Stimme dazu hören muss. Es gibt ja durchaus auch Komiker, die entwickeln ihre Komik durch ihre Type, durch ihre Bühnenfigur. Da ist vielleicht der Satz ein völlig normaler, aber wie der vorgetragen wird, ist der Witz. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist bereits der Inhalt, den der Autor formuliert, bereits sowohl aufklärerisch als auch witzig. Und dann beginne ich das einzustudieren, so wenn es so die letzten 8 Wochen vor der Premiere, die letzten 6 Wochen wird es immer dichter. Und dann hole ich mir das in meine Sprechsprache. Und die ist anders als meine Schreibsprache. Meine Schreibsprache ist durchaus wirklich darauf bedacht, sehr, sehr präzise und sehr schmuckvoll und sehr kunstvoll zu formulieren. Aber ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen. Und dann versuche ich den Spagat, das schmuckvolle und schnörkelhafte, soweit es geht, zu bewahren. Und mir trotzdem in meine Sprechsprache, die eben eine Kumpelhaftigkeit hat und auch eine Schlichtheit runterzubrechen. Und die Kombination aus beidem ist dann das, wie ich etwas vortrage.
Und wie bauen Sie dann am besten die Pointe? Also haben Sie vorher schon kalkuliert, an dieser Stelle fängt das Publikum an zu lachen?
Nein, oder das so? Geht nicht. Also es gibt durchaus im Prozess, ein Programm zu schreiben, Momente, wo ich selber von der Pointe überrascht bin. Das kommt vor, dass ich denke, was ist mir da jetzt eingefallen? Das passiert. Also wo ich denke, ja, holla die Waldfee. Aber es ist dann teilweise manchmal auch einer Technik geschuldet. Das ist auch ein Handwerk, was man lernen kann, Pointen bauen. Wobei ich jetzt nicht diese klassische 6 Arten, eine Pointe zu bauen, jetzt studiert habe oder so. Vieles ist inzwischen auch Erfahrung. Nach 20 Jahren Kabarett sollte man wissen, wie man eine Pointe, und zwar nicht technisch, sondern wie eine Butzkur-Pointe funktioniert. Aber trotzdem kommt man nicht umhin, und das mache ich jedes Mal, so 10 bis 15 Vorpremieren. Testaufführungen müssen sein, um ein Programm erstmal vor Publikum auszuprobieren. Es geht jedem meiner Kolleginnen und Kollegen so, man denkt sich was im stillen Kämmerlein aus, man studiert es im stillen Kämmerlein ein, man geht auf die Bühne und dann ist man manchmal überrascht, dass an Stellen, wo man dachte, hier sitzt hundertprozentig eine Wirkung, gar nichts passiert. Und an manchen Stellen, wo man niemals dachte, dass da eine ist, kommt es zu Reaktionen.
Ich konfrontiere Sie mal mit einem Zitat aus Ihrem Programm Supervision. Kabarett ist Hirnprostitution, Moralverkehr auf dem Gedankenstrich. Mhm. Erste Annäherung, der Kabarettist ist die Prostituierte und das Publikum ist der Freier. Mhm. So, ist jetzt die Empörung, die politische Empörung, etwas wie ein vorgespielter Orgasmus?
So weit würde ich nicht gehen. Nein, sondern es geht tatsächlich um ein Thema, was wir vorhin auch mal behandelt haben, nämlich natürlich, dass auch ein Kabarettist Geld verdienen muss. Das heißt also auch eine gewisse Käuflichkeit stattfinden muss. Nur ist eben die Frage, bin ich jetzt billig und bediene einen breiten Massengeschmack oder aber biete ich eine Dienstleistung an, ich versuche jetzt immer im doppeldeutigen Bild zu bleiben, in der ich mich selber nicht verrate, in der ich mich selber nicht versklave, in der ich mir selber, wenn man so will, treu bleiben kann, in der ich selber vielleicht sogar noch meinen eigenen Spaß dabei habe und dann auf Leute zu treffen, die dafür Geld zahlen, dass ihnen genau das gefällt.
Und Sie sagen auch an anderer Stelle in Ihrem Buch, Kapitalismuskritik ist eine gute Methode, um Geld zu verdienen.
Genau.
Das heißt, also was ich vorhin schon angesprochen habe, Sie sind im System,
genau.
Gibt kein richtiges Leben.
Ich verleugne das nicht. Ja, okay. Also nach irgendeinem Auftritt von mir kam mal so ein junger Schnösel an, von Beruf Sohn, gekleidet, durchaus Villenviertel Vorort Gürtel, stand der vor mir und sagte, aber merken Sie eigentlich nicht, dass Sie selber auch davon profitieren, was Sie hier gerade anklagen? Ich dachte, ja natürlich, erzähl mir was Neues. Ja,
es gibt ja auch Lob, zum Beispiel hat beim Bayerischen Kabarettpreis Ihr großer Kollege, eine Generation älter, Georg Schramm, hat Sie gewürdigt. Was hat er Ihnen gesagt im September 2016? Das ist aber mal ein ganz anderes Verständnis.
Ein Magic Moment. Wir waren beim Bayerischen Fernsehen, es gab den Bayerischen Kabarettpreis. Ich habe den Hauptpreis bekommen, dafür eine Dankesrede gehalten und nach mir war Georg Schramm dran, der hat seine Dankesrede gehalten, dann gab es einen Schlussbeifall und dann hat er in die Schlussmusik hineingesagt, ich möchte noch etwas loswerden und hat dann sinngemäß gesagt eben, dass er jetzt ja aufhört, aber es ist mir nicht bang bei dem Gedanken, weil das politische Kabarett wird wohl, solange Herr Butzko weitermacht, kann er ruhig wegbleiben oder so ungefähr. Und das war natürlich also sowas wie eine Staffelübergabe, sowas wie ein Ritterschlag. Also die Fußstapfen eines Georg Schramms sind so groß, dass sie durch nichts und niemand, auch durch mich, nicht aufzufüllen sind. Ne? Also wenn Georg Schramm der Meister Yoda war, dann bin ich der Padawan, der hier eine Last auf seine Schulter aufgebürdet hat, mit dem man eher zusammenbrechen, als dass man sie wirklich ertragen kann.
Das Publikum feiert sie, findet sie gut, lacht, Kollegen klopfen auf die Schulter. Was macht es mit Ihnen?
Also es ist auf jeden Fall immer eine Herausforderung, eben jetzt nicht sich auszuruhen, sich auf Lorbeeren auszuruhen. Das ist irgendwie auch etwas in meinem Charakter, in meinem Naturell, auch nicht zu früh oder schon gar nicht überhaupt jemals zufrieden zu sein. Natürlich braucht man eine Bestätigung, weil sich auf die Bühne stellen als Kabarettist und keine Bestätigung zu bekommen, heißt, nach 2 Jahren ist die Karriere vorbei. Und ich habe mich lange Zeit gerieben. Hinzu kommt, dass ich, wie ich vorhin auch mal sagte, nie danach geschielt habe, was muss ich denn ändern, um endlich den großen Erfolg zu haben. Ich habe trotzdem immer stur meine Themen auf meine Weise behandelt. Natürlich gab es auch Momente, wo ich mich fragte, sag mal, macht das eigentlich noch Sinn, schon wieder nur vor 40 Zuschauern hier in diesem kleinen Kunstkeller in Knötter an der Wumme. Ne? Auf der anderen Seite aber war ich davon überzeugt, dann bin ich eben der politische Kabarettist, der nicht die großen Säle füllt, sondern die kleinen Keller. Aber das ist das, was ich will und das, woran ich glaube. Und das ziehe ich dann jetzt verdammt nochmal auch durch. Das war für mich immer Maßstab und Maßgabe meines Handelns.
Wie ist das mit der Wirkung? Wie stark kann man dadurch, dass man Publikum zum Nachdenken und zum Lachen bringt, auch beeinflussen? Also gibt es einen Effekt?
Naja, ich habe ja scherzhaft gesagt, dass mein Kabarett die Welt ändern kann. Nämlich zum Beispiel im Jahr 2002 hat Edmund Stoiber die Wahl zum Bundeskanzler gegen Gerhard Schröder mit nur 6.000 Stimmen verloren. Und ich behaupte, diese 6.000 Wählerinnen und Wähler damals haben sich ihre Wahlentscheidung in meinem Kabarett gebildet. Das Gegenteil soll mir erstmal einer beweisen. Hinzu kommt, mein Kabarett hat nicht nur die Welt geändert, sondern auch Leben gerettet. Denn Gerhard Schröder, gegen den man viel Schlechtes sagen kann und sollte, war damals gegen eine Beteiligung der Bundeswehr am Irakkrieg. Unter einem Bundeskanzler Edmund Stoiber wären deutsche Soldaten an die Front marschiert. Das Blöde ist jetzt nur, mit einem Bundeskanzler Gerhard Schröder sind deutsche Soldaten an die Front nach Afghanistan marschiert. Also es hätte auch Edmund Stoiber Kanzler werden dürfen.
Als letztes Stück haben Sie sich ausgesucht Breathe Me von Sia.
Ja.
Was verbinden Sie mit dem Stück?
Viele fragen sich, was macht der Kabarettist denn in seiner Freizeit, wenn er wirklich mal Freizeit macht? Also wenn er nicht mal mehr Bücher liest, um zu recherchieren, sondern wirklich abschalten will. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke mir Fußballspiele an oder Spiele von Schalke 04, was nicht immer dasselbe ist wie ein Fußballspiel. Oder aber, ich bin ein Serienfan. Seit einiger Zeit gibt es ja diese Tendenz, sich Fernsehserien anzugucken. Ich empfehle zum Beispiel Borgen, die dänische Serie über den Werdegang einer Politikerin zur Staatschefin. Wunderbar, wie Mechanismen in der Demokratie funktionieren. Und was unterscheidet eine gute von einer schlechten Fernsehserie? Nämlich, dass sie abgerundet ist, dass sie nach vielen Staffeln überhaupt zu Ende produziert wird und nicht unterwegs abgebrochen und dann eben ein Ende hat, das wirklich Wahnsinn ist. Da gibt es nicht viele. Und eine der ersten Serien, die das geschafft hat, das war eben Six Feet Under, handelt von einer Familie von Bestattern. Und die Serie war so facettenreich an allen Themen, die mit Leben und Tod zu tun haben. Und das Ende dieser Serie war ein Schlussakzent, der so gänsehautmäßig, tränenrührend war, dabei begeisternd. Also man durchströmte sich mit Lebensenergie. Und das Lied, das dabei lief, das war dieses Lied, was wir jetzt hören werden.
Vielen Dank, Hage Butzko, für dieses Gespräch. Wer Butzko erleben möchte, er ist am 2.11. im Forum in Friedrichsdorf und von 3. bis 5.11. im Mainzer Unterhaus. Gastgeber dieses Doppelkopfs war Arne Kapitza. Hell.